Ich kann alles. Wer von euch würde sagen, das ist mein Lebensgefühl? Also ich kenne da jemanden, der ist gerade Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber dass ich den Satz so rausgeführt, der Satz steht so in unserem Text drin. Weiß jemand, worum es geht? Genau, das ist schon mal die Fortsetzung. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und dann ist der Kontext noch ein bisschen mehr. Aber ich muss sagen, auch wenn man es im Zusammenhang sieht, provoziert es mich mindestens genauso wie dieser Satz nur so aus dem Zusammenhang gerissen. Weil ich denke, boah, Paulus, was du da so sagst, das würde ich für mich im Moment mal so nicht unterschreiben. Aber da möchte ich gerne hinkommen, dass das so wird. Und vielleicht macht ihr ja mit. Aber damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, lesen wir den Text mal, also Philipper 4, 10 bis 20. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr meine Bedrängnis geteilt habt. Denn ihr Philister wisst auch, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf, einmal und danach noch einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist. Ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Mein Gott aber wird all euren Mangel abhelfen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also heute habe ich mal keine Gliederung mit drei Punkten und einer klaren Einteilung, sondern ich möchte eigentlich so ein paar Stichpunkte aus diesem Text mal aufgreifen. Das war ja, wer aufgepasst hat, irgendwann die Woche Lehrtext. Und da habe ich ja auch eine Andacht drüber gehalten. Und als ich so auf die Schnelle, die Andachten sind ja ein bisschen Bauchschüsse, ja, die sind so ganz spontan ein paar Gedanken zu dem, was ich da lese. Das ist also nicht jetzt jedes Mal komplett durchexegetisiert. Und dann habe ich bei dem Text hier gedacht, dem musst du dir aber doch mal vornehmen. Das lohnt sich, da mal tiefer reinzugehen und zu gucken, was da eigentlich drin steckt. Ja, denn ich habe gelernt. Also Paulus hat, das ergibt sich ja aus dem Text, er hat eine Spende bekommen aus der Gemeinde in Philippi. Normalerweise hat Paulus das ja nicht so gerne angenommen, sondern er hat gesagt, ich arbeite lieber selber für meinen Lebensunterhalt, bin also im normalen Beruf, also er war sozusagen ehrenamtlicher Mitarbeiter mit einer guten Ausbildung. Paulus hatte ja eine theologische Ausbildung eigentlich noch als Pharisäer, also vom Judentum her, eine gründliche Ausbildung. Und dann war aber Jesus in die Schule gegangen, nicht mit ihm über diese Erde gegangen, sondern Jesus hatte ihm durch Offenbarungen, also auf eine sehr direkte Art und Weise vieles beigebracht, vieles gelehrt. Und dann ist er losgezogen, hat aber immer in seinem Hauptberuf als Zeltmacher gearbeitet. Deswegen nennt man ja heute noch Leute Zeltmacher, die mit einem Beruf in ein Missionsland gehen, da arbeiten in ihrem Beruf und versuchen gleichzeitig Menschen was vom Evangelium zu sagen. Das geht darauf zurück. Also manchmal wird es auch gesagt Teppichknüpfer oder Zeltmacher, wobei das dasselbe war. Ja, also Zelte waren damals ein paar Stangen in den Boden gesteckt, Teppiche drüber gehängt, fertig war das Zelt. Deswegen also nicht irritiert sein, wenn man mal das eine und mal das andere liest. Das war letztendlich derselbe Beruf. Und von daher, das war seine normale Vorgehensweise. Aber Zu den Philippern hatte er ein ganz enges Verhältnis und da hat er eben auch solche Gaben angenommen. Aber dann sagt er hier, ich freue mich drüber, dass ihr mir das schickt. Ich sage das aber nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Das ist erstmal was, das hat mich ein bisschen beruhigt. Ja, wir kommen ja gleich zu dem, was er dann sagt und wo ich sage, also so weit bin ich noch nicht. Aber das Paulus sagt, er musste das auch erstmal lernen. Das war auch nicht sein Naturell, dass er sagt, so ist es mir immer schon gegangen. Sondern sich das genügen zu lassen, wie es mir auch geht, da muss man reinwachsen. Ich glaube, das ist nichts, was wir von Geburt an mitbekommen haben. Ja, ich meine, beim Baby ist völlig klar, Hunger, schreien. Von wegen, sie genügen zu lassen, wie es ist. Ja, da geht's dann, geht die Post ab. Die können sehr lautstark ihre Bedürfnisse anmelden. Und ich sag mal, das ist auch gut so. Ich weiß nicht, wie viele Babys verhungern würden, wenn sie das nicht tun würden. Manche Mütter würden sie noch mehr stopfen vielleicht, aber manche, also Menschen sind da sehr unterschiedlich. Wenn ich sehe, wie bei uns die Blumen eingehen, die schreien halt nicht. Weiß ich nicht, wie es unseren Kindern gegangen wäre. Spaß beiseite. Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. Und was das konkret heißt, das kommt ja dann im nächsten Abschnitt. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides. Satt sein und hungern, beides Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und ich habe manchmal den Eindruck, ich komme mit beidem nicht so gut klar. Ich komme nicht so gut klar, wenn ich so ganz niedrig bin, mich so richtig mickrig fühle. Aber ich weiß auch nicht so genau, ob ich damit umgehen könnte, wenn ich jetzt plötzlich Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war. Mal von der Verantwortung ganz abzusehen. Ja, dieses Hoch und Niedrig. Ich denke manchmal, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, mich in der Mitte zu bewegen, wo ich meine Aufgabenfelder habe. Ja, und dann geht es weiter. Mir ist alles und jedes vertraut, beides, satt zu sein und zu hungern. Also wenn ich Hunger habe, kann ich ganz schön knurrig werden. Und Hunger im Sinne von wahrscheinlich Paulus, der wirklich vermutlich Zeiten gehabt hat, wo er gehungert hat, die kenne ich ja gar nicht. Ich meine, die Älteren unter uns haben vielleicht Zeiten erlebt nach dem Krieg und so, wo sie gehungert haben. Aber das sind eigentlich inzwischen nur noch die ganz Alten, die das so richtig bewusst miterlebt haben. Und wir können Gott dafür dankbar sein, dass uns die Erfahrung im Wesentlichen erspart bleibt. Aber wenn ich, wie gesagt, schon merke, wenn ich so hungrig bin, wie knurrig ich da werden kann, dann möchte ich mir gar nicht so richtig ausmalen, wie das wäre, wirklich zu hungern. Für mich nicht und für die Menschen in meiner Umgebung auch nicht. Und Überfluss zu haben? Können wir mit Überfluss wirklich umgehen, verantwortungsbewusst? Auch da frage ich mich, wie ist das, wenn ich Überfluss habe? Mache ich mir Gedanken, wie ich mit meinem Überfluss umgehen sollte? Ob damit auch eine Verantwortung verbunden ist mit diesem Überfluss? Ja, es gibt Menschen, die sehen das so. Ich habe ja meine Ausbildung an der FTA in Gießen gemacht und als die FTA nach Gießen gekommen ist, da hatten die, glaube ich, ein monatliches Spendenaufkommen von 30, 40 D-Mark damals noch und haben ein Haus für 1,5 Millionen gekauft. Das Geld haben sie sich von den Banken geliehen und als Bürgschaft hat ein Millionär sein Privatvermögen zur Verfügung gestellt. Wäre das also in die Brüche gegangen, hätte der mal eben 1,5 Millionen da reinstecken müssen. Ich habe den Mann kennengelernt. Am Anfang wusste ich das gar nicht. Der war nämlich Mitarbeiter in der Teestube. Und da haben wir uns alle nur mit dem Vornamen angeredet. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand von unseren Kunden gewusst hat, dass er seinen Tee da von einem Millionär serviert kriegt. Das war jemand, wo ich sage, der konnte mit viel verantwortungsbewusst umgehen. Der ist in keinster Weise, wie gesagt, das hat garantiert niemand gemerkt, Der war genau so wie jeder von uns, ein ganz normaler Mensch, der nicht irgendwie abgehoben war. Bei dem würde ich sagen, das war für mich ein Vorbild, wie man auch damit umgehen kann, ganz viel zu haben. Ich habe bei mir eher das Gefühl, ich kann mit beidem nicht so richtig gut. Mit dem richtigen Mangel nicht, mit dem Überfluss auch nicht. Und mich bewegt das, dass Paulus hier sagt, ich vermag das alles durch den, der mich mächtig macht. Also das ist ja der Kontext. Ja, ich kann alles, wie ich es oben auf aufs Deckblatt geschrieben habe, das ist ja hier auf einen ganz bestimmten Bereich bezogen. Aber selbst auf diesen Bereich, auf den das hier vom Kontext her eingegrenzt ist, würde ich das von mir noch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr so richtig gut mit Mangel umgehen? Oder so richtig gut mit Überfluss? Und deswegen, da gehe ich ruhig noch mal einen Schritt zurück. Deshalb möchte ich das lernen. Ja, also vielleicht ist das für mich der Schlüsselvers in diesem ganzen Text. Denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. Ich habe das gelernt. Und das, ich würde nicht sagen, ich habe das gelernt. Ich möchte sagen, ich möchte das lernen. Und doch ihr habt wohl daran getan. Also Paulus sagt, ich habe es eigentlich nicht gebraucht. Ich kann mit Mangel umgehen, ich kann mit Überfluss umgehen. Und trotzdem ist es gut, dass ihr das getan habt. Denn ihr Philipper wisst auch, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog nach Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt habt im Geben und Nehmen als ihr allein. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, auch bei diesem, überhaupt wenn ich beim Schenken. Natürlich, man sagt also manchmal, wir schenken uns zu Weihnachten nichts mehr, weil man kriegt immer mehr Krempel, den man nicht gebrauchen kann. Oder ja, ist ja Schenken ist ja, also ihr wisst ja, das kommt ja wieder auf uns zu. Das ist ja immer auch eine bisschen heikle Geschichte. Wie finde ich das, was zu dem anderen passt? Und trotzdem denke ich, indem ich mich damit auseinandersetze, kommt ja eine Verbindung zustande. Das habe ich bestimmt schon mal erzählt, weil es für mich ein Schlüsselerlebnis war und ihr werdet es in den nächsten Jahren noch öfter hören. Als unsere Kinder, ich glaube, das war noch Grundschulalter, da haben die in der Schule gewichtelt. Und sie hatten jetzt beide Zwillinge, hatten einen Jungen gezogen, mit dem sie eigentlich nicht viel am Hut hatten. Beide. Und dann sind die, also die Vorgabe war, ein Geschenk für nicht mehr als 5 D-Mark. Und dann haben die aber das Ziel gehabt, sie wollten jetzt wirklich was haben, wo die sich drüber freuen. Und dann sind die haben also uns Männer alle gefragt, mich als Papa und auch andere, worüber hättet ihr euch denn damals gefreut? Und dann sind die über den Weihnachtsmarkt und haben geguckt und gesucht. Also was die da an Zeit und Hirnschmalz investiert haben, das hat mich bewegt. Wie gesagt, das ist Liebe. Die waren nicht verliebt, ich meine, in dem Alter waren sie ja sowieso noch nicht, aber was sie da getan haben, war für mich ein Vorbild dafür, was Liebe ist. Sich damit auseinanderzusetzen, was kann ich dir Gutes tun, mit meinen Mitteln. Ich meine, die waren hier künstlich, also wir hätten ihnen auch 8 € gegeben, das mussten sie ja nicht mal von ihrem Taschengeld bezahlen, aber es war ja die Vorgabe von der Schule, nicht mehr als 5 und daran haben sie sich auch gehalten. Was kann ich mit meinen begrenzten Mitteln für dich Gutes tun? Und dadurch entsteht Gemeinschaft. Ja, wie, so definiert das ja Paulus. Keine Gemeinde hat mit mir Gemeinschaft gehabt im Geben und Nehmen als ihr allein. In diesem auf den anderen gucken, in diesem auf sich Gedanken machen, drüber nachdenken, grübeln, da entsteht ja eine Verbindung. Sich in den anderen reinversetzen. Ja, also der Paulus, der ist jetzt vielleicht sogar im Gefängnis, der kann jetzt gar nicht für sich selber arbeiten, der braucht jetzt Unterstützung. Wie mag es dem wohl gehen? Komm, wir schicken mal einen los. Es war ja nicht damals, man ist zur Bank gegangen, hat was überwiesen. Ja? Wir müssen jetzt gucken, wer aus der Gemeinde macht das. Das war dieser Epaphroditus, der wurde ausgeguckt. Der reist jetzt dahin oder vielleicht ist er sowieso in die Gegend gereist, in der Paulus gerade war. Dem geben wir was mit. Da war also Gedankenarbeit mit verbunden. Und dann natürlich auch die Gabe, ja, also zu sammeln und zu sagen, wir legen jetzt zusammen und wir schicken dem Paulus eine Gabe. Und ich glaube, dass das der eigentliche Wert des Schenkens ist. Das kann auch unter Gemeinden sein, dass man sich gegenseitig unterstützt. Ja, die letzte Gemeinde, in der wir waren, wir sind ja 2013 im Hochwasser abgesoffen. Ja, die Weiße Elster, die ist normalerweise, oh, wie breit wird das sein, 20 Meter, 30 Meter. Also wir hatten jetzt in den trockenen Jahren, danach konnte man durchwaden, weil da wäre nicht mal das Knie nass geworden, also vielleicht der Knöchel. Plötzlich war der Fluss einen Kilometer breit. In unserer Kapelle stand das Wasser 1,60 Meter, 1,70 Meter. In der Küche waren es 1,80 Meter. In meinem Büro 70 Zentimeter, genau Tischhöhe. Wir haben Drucker mit automatischer Hochwasserabschaltung, denn der Tisch war nass, der Drucker nicht. Also genau da ist es stehen geblieben. Der Gemeindedrucker steht natürlich jetzt immer noch da oder ist inzwischen entsorgt, keine Ahnung. Meiner steht jetzt oben. Ich meine, bis dahin wird das Hochwasser vermutlich nie kommen. Also wenn mal Hochwassergefahr ist, muss ich den hier runterstellen, denn da wird es abgestaltet. Nein, ich denke, das war auch eher so eine Bewahrung von Gott her, der einfach seine Hand dazwischen gehalten hat, gesagt, bis hierher und nicht weiter. Aber uns war ja genug. Ja, wir hatten auch so einen schönen Technikschrank, der schwamm dann im Wasser. Es hat wirklich jemand die Sachen alle gereinigt, getrocknet. Wir haben alle Geräte wieder nutzen können. Aber vieles andere war natürlich kaputt. Und dann zu sehen, wie Gemeinden aus ganz Deutschland, die garantiert erstmal auf die Karte gucken mussten, wo liegt eigentlich Zeitz, gesammelt haben und Geld gegeben haben, damit wir wieder auf die Hufe kamen. Denn ansonsten wäre das nicht mehr möglich gewesen. Ja? Also, weil einfach alles futsch war. Oder nicht alles, aber ganz, ganz viel. Und die Verbindung, die dadurch entstanden ist, ja, man weiß voneinander, man sieht einander. Und das ist es eigentlich. Das eine ist, dass man finanziell, wirtschaftlich wieder auf die Hufe kommt. Das war schon auch sehr viel wert, natürlich. Aber diese Verbindung, die dadurch entstanden ist, man weiß, man sieht sich plötzlich auch mit ganz anderen Augen. Und da sind auch mal Leute vorbeigekommen. Wir wollten einfach mal sehen, wie das geworden ist jetzt. Und es hat für mich auch Dinge, wir hatten noch so ein, kennt ihr noch diese Kanzeln? Eine feste Burg ist unser Pult. So richtig massiv hatten wir noch einen Teil. Und der das gebaut hatte, lebte noch und war noch in der Gemeinde. Und tja, das Hochwasser hat uns von dem Ding befreit. Es hat also auch Vorteile gehabt. Manches kommt dann plötzlich in Bewegung, was vorher jahrzehntelang unbeweglich war. Womit ich das nicht nochmal erleben möchte. Das war jetzt keine Bitte ums nächste Hochwasser. Gemeinschaft miteinander haben durch dieses Geben und Nehmen. Und vielleicht können wir das sogar auch mal innerhalb der Familie. Es geht nicht um teure Geschenke, sondern es geht eigentlich um den Gehirnschmalz, den ich da investiere, um diese Liebe, die ich investiere, zu überlegen, womit kann ich dir eine Freude machen? Ich möchte mich in dich reinversetzen. Was macht dir Freude? Was kannst du gebrauchen? Paulus, was kannst du in dieser Situation gebrauchen? Wenn man Paulus gefragt hätte, der hätte vielleicht gesagt, betet für mich. Das ist das Allerwichtigste. Ich meine, ich bin hier im Gefängnis und so weiter. Tut er ja, sagt er ja auch. Betet, dass ich offene Türen fürs Evangelium finde. Der hat ja nicht gesagt, betet, dass ich hier schnell wieder rauskomme, sondern betet, dass ich hier, wo ich jetzt bin, vom Evangelium reden kann. Das ist auch richtig. Aber auch diese Gabe hat ihn berührt und hat ihm gezeigt, ich bin nicht alleine. Und manchmal sind es eben auch solche Gesten, die sagen, du bist nicht alleine. Wir denken an dich, wir stehen zu dir, wir sind da. Ja, und es gibt Leute, die haben da eine besondere Gabe. Das ist die Gabe der Liebe, die Gabe, so kleine Geschenke zu machen. Da hängt vielleicht was an der Tür oder steht was vor der Tür. Oder wir haben solche Leute auch hier, das weiß ich schon aus Erfahrung. Danke dafür. Ja, weil es ist nicht unbedingt das, was in der Tüte ist. Auch darüber freut man sich. Aber allein dieser Punkt, da denkt jemand an mich. Und vielleicht ist das ein Punkt, womit wir heute hier rausgehen. Der eine Punkt sollte sein, ich möchte lernen, dieses mir an allem genügen zu lassen. Aber der andere ist vielleicht auch, dass wir überlegen, wie die Philipper das hier tun. Wie kann ich ein Zeichen der Hoffnung setzen für irgendeinen Menschen in meinem Umfeld, der das gerade braucht? Und wenn uns keiner einfällt, dann können wir ja ins Gebet gehen. Herr, du weißt von jedem Einzelnen, wie es dem gerade geht. Und du kannst mir helfen, heute einem Menschen hier ein Zeichen der Hoffnung zu setzen. Und dann sagt Paulus, ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht. Ja, und das eine Frucht ist, also ich denke, Paulus denkt hier tatsächlich an eine geistliche Frucht. Ja, dass Gott uns das anrechnet, wenn wir für andere da sind, wenn wir für andere auch uns einsetzen. Aber es ist auch schon eine Frucht, denke ich, dass der Paulus ermutigt wurde. Ja, dass er gestärkt wurde. Und er sagt, jetzt habe ich in allem Überfluss. Und ich glaube, das gilt nicht nur materiell. Sicher, jetzt hat er erstmal wieder Geld. Das war ja in den antiken Gefängnissen noch ein bisschen schwieriger als heute. Die wurden ja nur ganz minimal bis gar nicht versorgt im Gefängnis. Ja? Also die mussten quasi von ihren Angehörigen von außen versorgt werden. Jetzt hatte Paulus ja da, wo er gefangen war, keine Familie vor Ort. Vielleicht war eine Gemeinde vor Ort, ich war vielleicht auch nicht. Und da war das schon für ihn wichtig, dass er eben versorgt wurde. Also das ist sicher auch materiell gemeint. Aber ich denke auch, dass Paulus hier Überfluss hat, dass es ihm einfach geistlich wohlgetan, zu merken, da stehen Menschen hinter mir. Ja, und deswegen beschreibt er das hier. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist, ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Das ist sicher einerseits ein Segenszuspruch für die Gemeinde, aber ich glaube, dass er das auch meint. Und dann kommt dieser Segen zurück, sozusagen. Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Manchmal ist es ja das, was uns vom Geben abhält, dass wir Angst haben, dass wir irgendwann selber Mangel leiden. Und Paulus sagt, die Sorge müsst ihr nicht haben, denn Gott wird euch segnen, wird euch versorgen und der Maßstab ist sein Reichtum. Überlegt mal, ich kann geben gemäß meines Reichtums, ja, im Weltmaßstab bin ich reich und gemäß meines Reichtums kann ich weitergeben, ob das jetzt meine Kinder sind oder Gemeinde oder Mission oder irgendwas anderes, gemäß meiner Möglichkeiten. Und Gott gibt gemäß seiner Möglichkeiten. Jetzt würde ich mal vermuten oder mal sagen, Gottes Möglichkeiten sind etwas umfangreicher als meine, oder? Und wenn wir nach unseren Möglichkeiten geben und Gott gibt nach seinen Möglichkeiten, wer ist am Schluss der Gewinner? Ja, das sind doch wir selber. Wenn wir loslassen, wenn wir nicht in Angst krallen und festhalten, sondern wirklich loslassen und aus Liebe, von Liebe getragen, loslassen und dann staunend darauf warten, was Gott gibt. Und das ist jetzt nicht als Handel gemeint. Ja, ich gebe so viel, dann gibt Gott so viel, also so als Vertrag, sondern ich sage, ich lasse einfach mal los, ich mache die Hände auf. Und dann will ich staunend sehen, was Gott tut. Und manchmal wird es vielleicht geistliche Frucht sein, dass ich wachsen kann, dass ich reifen kann. Manchmal wird es auch materiell sein. Ich glaube, ich habe das letztens mal erzählt. Ich habe mal in der Zeit, als ich von 200 D-Mark im Monat gelebt habe, 50 Euro in eine Missionskollekte getan. Eigentlich ein Wahnsinn, Blödsinn. Ja? Also kann man eigentlich nicht machen. Es war ja ein Viertel meines Monatseinkommens, wenn man so will, in der Zeit. Und ich wusste wirklich nicht, wie ich den Rest des Monats dann schaffen soll. Und am nächsten Tag kam ein Umschlag mit 50 D-Mark drin. Von irgendeiner Patentante oder was weiß ich. Und das muss Gott ja schon gemanagt haben, bevor ich gegeben habe, denn sonst wäre er ja gar nicht so prompt bei mir angekommen. Und wo ich, ja, das macht Gott nicht immer. Deswegen erzähle ich da ja auch eine Geschichte, die sonst wie weit zurückliegt. Aber diese Erfahrung, dass wir nicht verlieren, wenn wir was riskieren. Als wir damals von Fulda nach Zeitz gegangen sind, hatten wir, also dadurch, dass wir weniger Gehalt und dafür eine höhere Miete hatten, fehlten uns im Monat 1000 D-Mark gegenüber vorher. Das war jetzt nicht zum Verhungern, aber es war schon eine deutliche Einschränkung. Und dann hat sich Dörte arbeitslos gemeldet, eigentlich mit dem Ziel, dass sie dann nach ein paar Jahren mal als Langzeitarbeitslose eine Wiedereingliederung kriegt. Man muss dazu sagen, Zeitz hatte damals eine Arbeitslosigkeit von offiziell 25%. Also die schwankt immer zwischen 23 und 28%. Und das waren nur die offiziellen Zahlen. Wenn man alle dazu rechnet, die in der Maßnahme waren, die mit 53 in Rente geschickt worden sind und so weiter und so fort, dann lag die Arbeitslosenzahl, also die Zahl derer, die gerne gearbeitet hätten und nicht mehr konnten, wahrscheinlich über 50%. Und Dörter hatte nach 4 Wochen Arbeit. Die beim Arbeitsamt sagten, das ist das erste Mal, dass wir eine Krankenschwester vermittelt haben. Ich meine, gut, haben die sonst, aber auch das Zeitzer Klinikum hatte Einstellungsstopp. Aber sie war dann ein Jahr bei einem Pflegedienst. Dann hat sie eine Bewerbung ans Krankenhaus geschickt und hat die Stelle gekriegt. Ja, und wie gesagt, das war in Zeitz war die Verhältnisse noch so, dass wenn sich eine Krankenschwester beschwert hat, dann hat der Arbeitgeber gesagt, nur sie können ja gehen. Es stehen 3 auf der Straße, die gerne kommen. Ja, heute sieht das anders aus in dem Bereich, aber vor 30 Jahren in Zeitz, nee, 30, vor, ja, 21 Jahren, 99, war das anders. Ja, die haben gesagt, ja, wir können gerne auf sie verzichten. Draußen stehen genug, die den Job gerne machen, auch für die Bedingungen. Und trotzdem hat Gott dafür gesorgt und der Witz war, dort hat genau das verdient, was wir eingebüßt haben. Okay, dafür haben jetzt 2 gearbeitet, aber trotzdem, es war für uns ein Signal, ein Zeichen, dass es richtig gewesen war, das Risiko einzugehen. Und das sind diese Dinge, Gott versorgt uns nach seinem Reichtum. Und darüber kommt Paulus hier in die Anbetung. Gott aber unserem Vater sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also haben wir doch unsere 3 Punkte. Das erste ist, ich möchte lernen, mir genügen zu lassen mit dem, was ich habe. Mit wenig oder mit viel umzugehen. Das möchte ich von Gott lernen, dass ich in Jesus beides kann. Das zweite ist dann, lasst uns gucken, wo wir mit unseren Mitteln Menschen zum Segen werden können, Menschen Hoffnungszeichen setzen können, Menschen etwas mitgeben können. Und das dritte, lasst uns darauf vertrauen, dass Gott unseren Mangel ausgleichen wird. Das hilft uns ja wieder bei Punkt 2, großzügiger zu sein, weil ich nicht ständig in der Angst leben muss, dass ich zu kurz komme, weil ich lerne und weil ich begreife, Gott versorgt mich. Und ja, macht ihr euch mit auf die Suche, auf die Lerntour. Ich sage ja nicht, dass ich es kann. Deswegen hat mich das mit dem Lernen ja so beruhigt, weil ich gesagt habe, okay, im Moment kann ich es noch nicht, aber ich kann es mit Gottes Hilfe lernen. Und macht ihr mit? Würde mich freuen. Lasst uns zusammen beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns versorgst und dass wir dadurch auch freigebig sein können und sein dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns lehrst, mit dem zu leben und mit dem gut klarzukommen, was wir haben. Dass du uns dankbar machst, dass du uns reifen lässt an dieser Stelle. Herr, segne du uns und lenke und leite du unsere Wege. Herr, du weißt doch, wen du vorgesehen hast, dass ich ihm oder jemand anderes heute so ein Hoffnungszeichen setzen kann. Vielleicht mit einer Kleinigkeit, vielleicht nur mit einem Anruf, vielleicht auch mit einem Geschenk, keine Ahnung. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns genau das aufs Herz legst, was gerade dran ist. Amen.